Ja, das haben die Jungs sich selber ausgedacht. Ich habe das auch zum ersten Mal gesehen. Ich weiß zwar um den Begriff, um den es geht. Ich weiß nicht, ob ihr es erraten habt. Es war ja teilweise auch schon ein bisschen Ablenkendes dabei. Von den Kindern, wer denkt oder wer weiß oder denkt zu wissen, was die in diesen drei Szenen hier gezeigt haben, was diese drei Szenen alle gemeinsam haben. Das erste, das war ja unschwer zu erkennen, das war, wo war das? In der Schule, genau. Das zweite, das waren so vier Plätze und die haben dort alle gesessen und dann kam was. Was wird das gewesen sein? Na, worauf wartest du? Auf den Bus? Und das dritte? Wer hat das dritte erkannt zum Schluss? Wartezimmer beim Arzt, genau. Und was denkt ihr, was der Begriff gewesen ist? Wenn es die Kinder nicht wissen, die Erwachsenen, die wissen es sicher. Warten, genau. Warten. Warten, bereit sein. Man erwartet etwas. Gutes, Schlechtes. Hat man Angst oder Freude in der Erwartung? Beim Arzt ist es vielleicht eher ja, Angst vielleicht. Oder wenn man Heilung erwartet oder Erlösung aus seiner Situation. Es gibt aber auch falsche Erwartungen, wo man dann enttäuscht wird. Warte ich auf eine Zusage hin? Warte ich überhaupt auf was? Oder habe ich keine Erwartungen mehr, weil meine Erwartungen immer falsch waren, weil ich immer enttäuscht wurde? Wem vertraue ich? Den Menschen? Gott? Mir selbst? Was von alledem kennzeichnet unser persönliches Warten auf Jesus? Liebe Kinder, liebe Geschwister, liebe Freunde und liebe Gäste, heutzutage ist es eigentlich unmöglich, von der Adventszeit noch überrascht zu werden. Auch wenn man vielleicht den Jahreskalender im Trubel des Jahres ein bisschen aus den Augen verloren hat, pünktlich im Oktober grinsen einen die Schoko-Weihnachtsmänner aus den Ladenregalen an. Jedes Jahr das Gleiche. Lustigerweise regen die Leute sich auch jedes Jahr neu drüber auf. Dieses Jahr war es ja besonders krass, wo im Oktober noch knapp 25 Grad waren. Und ich glaube aber fast, die Leute, die sich am lautesten drüber aufregen, sind die, die vielleicht am Heiligabend vormittags noch versuchen, Geschenke einzukaufen. Schoko-Weihnachtsmänner im Oktober. Ich sehe die und plötzlich wird mir bewusst, dass das Jahr schon wieder zu Ende geht. Und die sind vielleicht wie so ein Frühzeichen, wie so ein erstes Symptom der Jahresendzeit. Ist euch bewusst, dass wir in der Endzeit leben? Also ich weiß, wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Aber ist euch auch bewusst, dass die Endzeit sich auch mal ihrem Ende zuneigt? Sind euch die Weihnachtsmänner in den Regalen der Zeit aufgefallen? Ich müsste ja irgendwie gleich an die 10 Jungfrauen denken. Vor 5 Jahren hatte ich ungefähr zur gleichen Zeit von hier über die 10 Jungfrauen gepredigt, die Klugen und die Törichten. Damals habe ich das noch ohne wirklichen Grund gemacht. Eher so, weil es, sag mal, thematisch gut gepasst hat. Ein weniger aus einer Dringlichkeit heraus. Das ist heute anders. Wie die meisten von euch wissen, ich durfte bei 6 Geburten dabei sein. Lückenlos von Anfang bis Ende. Ich weiß jetzt, was Wehen sind. Das leichte Ziehen, Übungswehen sagt man da auch manchmal, dann die Senkwehen. Dann die schon teilweise schmerzvollen Eröffnungswehen. Und schließlich die Presswehen mit Wimmern, Blut, Schweiß und Tränen. Welche fehlen noch? Die Nachwehen, wenn alles vorbei ist, Tage später noch. Wir singen jetzt zwischen Reihen ein kleines Kinderlied, das passt gut. Das ist über die Maria. Die hatte die Wehen, als der Herr das erste Mal zu uns gekommen war. Bitte, liebe Kinder.
Das Kindermusical, was wir gerade, Kinder, kommt mal bitte alle nach vorne, in der Zeit sage ich meinen Satz. Also ein kleiner Vorgeschmack auf das Kindermusical, was wir gerade seit Wochen schon einstudieren, was zu Weihnachten aufgeführt werden soll, ein Lied aus diesem Musical.
Vielen Dank, ihr Lieben. Wir waren bei den Geburtswehen. Beim Amos, unserem Ältesten, waren wir noch einen ganzen Tag zu früh im Krankenhaus. Beim David dann noch etliche Stunden. Und schließlich bei Matteo und der Paula durften wir dann direkt vom Auto in den Kreissaal. Vor 12 Jahren, das war übrigens kurz nach meiner Taufe, da hat der Herr angefangen, mir einen Einblick ins Weltgeschehen zu geben, Zeitzeichen deuten. Und ich sage euch, in den letzten Wochen Monaten, kann man sagen, habe ich innerlich ein ähnliches Gefühl, wie das Gefühl, das ich damals bei der Paula ihrer Geburt hatte, wo ich die gepackte Tasche geschnappt habe und meine Süße ins Auto verfrachtet. Heute zum ersten Advent 2018 lade ich niemand mehr ins Auto, sondern ich frage euch, ob ihr auf gepackten Koffern sitzt, wegen der Weihnachtsmänner. Ich will euch heute nicht die Weihnachtsmänner zeigen, die es zu entdecken gäbe. Wen es interessiert, das hat viel mit Europa zu tun, dem Buch Daniel, Offenbarung, auch die Flüchtlingskrise und auch mit dem Neomarxismus. Nur einen ganz, ganz kleinen Weihnachtsmann will ich euch zeigen, weil ihr den ganz sicher auch gesehen habt. Das Plakat habe ich letzten Sonntag noch schnell fotografiert. Und die Botschaft, die stammt aus, das steht ja hier unten drunter, klein, aus Amos 4, Vers 12, und das ist an Israel gerichtet. Ich denke aber, wer schlau ist, der hört auch hin, wenn Gott mit anderen spricht. Als ich in der ersten Klasse war, das ist jetzt schon 36 Jahre her, da hat unsere Lehrerin manchmal vor der Klasse jemanden ermahnt, wenn er einen Schnupfen hochgezogen hat. So. Derjenige, der sollte dann zeigen, ob er ein Taschentuch einstecken hatte. Und die anderen, die überhaupt nicht angesprochen waren, die haben sich aber trotzdem alle an die Hosentasche gefasst. Ob alles in Ordnung ist. Das wollte die Lehrerin natürlich. Nach dem Motto, einen bestrafen, alle erziehen. Und genau so fasse ich mir an meine Tasche, wenn ich so einen Spruch lese. Worauf ich eigentlich hinaus will, ich gehe davon aus, dass die sogenannte Entrückung das unmittelbar nächste Ereignis ist, was uns bevorsteht. Denn alles, was vor der Entrückung anstand, ist erfüllt. Und das ist das eigentlich Besorgniserregende, Dinge, die für die Zeit nach der Entrückung vorausgesagt sind, die zeichnen sich bereits am Horizont ab. Ich weiß, dass es unterschiedliche Meinungen zu dieser sogenannten Entrückung gibt. Unsere Auffassung davon hatten aber auch schon nachweislich die Gemeinden in den ersten Jahrhunderten. Das ist also keine Erfindung von Darby, wie das manchmal dargestellt wird. Das kommt im ersten Thessalonischer Brief, Kapitel 4, zur Sprache. Ab Vers 16 lese ich, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ich glaube, der Werner Gitt, wer den kennt, der hat mal erzählt, dass er die Leute immer fragt, wenn sie morgen sterben, kommen sie dann in den Himmel? Ich frage uns heute, wenn morgen der Herr Jesus wiederkäme, wärst du bei denen dabei, die er zu sich zieht? Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch im Lauf seines Lebens vom Herrn Jesus angesprochen wird. Wir hören dazu eine kleine Kurzgeschichte jetzt von Susanne Hornfischer, die der Joachim uns jetzt vorliest.
Große Freude. Seit langem ist Sabine nicht in der Kirche gewesen, aber jetzt, nach dem Bummel über den Weihnachtsmarkt, friert es sie durch und durch, und der Bus fährt erst in 30 Minuten. So gibt sie sich einen Ruck, drückt auf die eiserne Klinke, die fast in Augenhöhe angebracht ist, und öffnet die schwere Holztür. Zögernd betritt sie das Foyer. Durch riesige Glaswände ist es vom Kirchenschiff abgetrennt. Eine umfangreiche Pinnwand mit Zetteln, Postern und kirchlichen Bekanntmachungen erweckt Sabines Aufmerksamkeit. Die schönsten Arien aus dem Weihnachtsoratorium am dritten Adventssonntag um 17 Uhr liest sie auf einem großen Plakat. Ein kleineres, bescheiden anmutendes lädt ein zur Christvesper mit unseren Jungscharkindern am Heiligabend um 16.30 Uhr. Sabine späht verstohlen ins Kirchenschiff. Es scheint leer zu sein. Unerwartet leicht lässt sich die dicke Glastür nach außen aufziehen. Wärme strömt ihr entgegen. Es riecht nach Tannen. Im schwach erleuchteten Chorraum erheben sich zwei riesige Christbäume, über und über mit Strohsternen geschmückt. Langsam und vorsichtig auftretend, um das Geräusch ihrer Stiefelabsätze zu dämpfen, geht Sabine den Mittelgang entlang nach vorn und bleibt vor den Stufen stehen, die zum Chorraum hinaufführen. Auf dem spiegelglatten Steinboden vor dem Altar liegen bemalte Pappen und einige aufgeschichtete Holzscheite. Sabine geht einige Schritte zurück, schiebt sich seitlich in eine Bankreihe und setzt sich. Die Stille ist ungewohnt, aber Sabine empfindet sie als wohltuend. Nur wenige Meter vom geschäftlichen lauten Markttreiben entfernt, ist sie hier in einer anderen Welt. Einige flackernde Kerzen auf den Altarstufen ziehen Sabines Blicke auf sich. Ihre Gedanken beginnen zu wandern. Ihre Hochzeit, die Taufen und Konfirmationen der Kinder, alles hatte hier in dieser Kirche stattgefunden. Wie oft hatte sie den Segenszuspruch der Pfarrer entgegengenommen und auch im Alltag ganz bewusst mit Gottes Wirken gerechnet. Wie viel Segen hatte sie auch wirklich im Laufe ihres Lebens erfahren. Segen, Gutes aus Gottes Hand und aus Menschenhand. Manchmal auch Schweres, aber immer wieder viel Freude und Momente des Glücks. Bis zu dem Tag, an dem sie den Brief auf ihrem Kopfkissen fand: Es tut mir leid, ich habe eine andere Frau lieb gewonnen, verzeih mir bitte, stand da in der Handschrift ihres Mannes. Sabines Welt war zusammengebrochen, und ihr Glaube auch. Seit Jahren lebte sie nun schon mit den Kindern allein. Die wurden langsam flügge und zumindest die Großen brauchten sie nur noch wenig. Hoffentlich bleiben sie wenigstens Heiligabend zu Hause, denkt Sabine und hat doch in Wirklichkeit keine Hoffnung. Die beiden Ältesten würden wohl gleich nach der Bescherung verschwinden und mit Freunden feiern. Und die Kleine wollte sowieso schon nachmittags vom Vater abgeholt werden und die Weihnachtstage bei dessen neuer Familie verleben. Traurige, einsame Festtage werde ich in diesem Jahr haben, denkt Sabine und gibt sich gleich darauf einen Ruck, dieses schreckliche Selbstmitleid. Im gleichen Augenblick ist es auch mit der äußeren Stille vorbei. Die Tür der Sakristei wird aufgerissen und eine lärmende Schar von Jungen und Mädchen stürmt in den Altarraum. Mach doch nicht solchen Krach, Kinder! Die Stimme gehört einer jungen Frau, die als Letzte hereinkommt. Mit großen Schritten durcheilt sie den Altarraum, überwindet flink die drei Stufen nach unten und wirft ihren Mantel über die Banklehne der ersten Reihe. Gerade will sie sich setzen, als sie Sabine bemerkt, die zwei Reihen weiter hinten sitzt. Sabine steht schnell auf und ruft der jungen Frau zu: Ich gehe schon, ich will Sie nicht stören. Nein, nein, Sie stören doch nicht, bleiben Sie ruhig hier. Die Frau macht eine beschwichtigende Handbewegung. Sabine nickt und nimmt wieder Platz. Sie wirft einen Blick auf die Uhr. Sie kann noch eine Viertelstunde bleiben. Seid ihr soweit? Die junge Frau wendet sich den Kindern zu. Wir proben noch mal die Szene auf dem Feld. Stellt die Pappschafe auf, geht auf eure Plätze. Markus, knipst die beiden Taschenlampen unter dem Holz an. Ja, so sieht es ungefähr nach Lagerfeuer aus. Also fangt an. Die Kinder sind mit alten Pelzmänteln und löchrigen Felljacken, Schlapphüten und langen Stöcken ausstaffiert. Unverkennbar sind hier Hirten versammelt. Hirten auf den Feldern von Bethlehem. Der größte von ihnen, ein blonder Junge mit Lockenkopf, beginnt: Brüder, es ist kalt geworden. Kommt, rückt näher ans Feuer und wärmt euch. Unter Gemurmel schlurfen die Hirten von den Seiten näher an das Lampenlagerfeuer heran. Zwei kauern sich nieder und reiben ihre Hände vor den Flammen. Plötzlich wirft ein Scheinwerfer grelles Licht in ihre Mitte. Vor kurzer Zeit sind die Hirten geblendet und weichen erschrocken einige Schritte zurück. Schreckensrufe werden laut. Was ist das? Herr, hilf! Auch Sabine muss die Augen schließen. Als sie sie wieder öffnet, sieht sie von einer Seite des Altarraums einen als Engel verkleideten Jungen auf die Hirten zugehen. Mit klarer Stimme beginnt er zu sprechen: Habt keine Angst, ihr Hirten, der Höchste hat mich zu euch geschickt. Ich bringe euch, er geriet ins Stocken, ich bringe euch, auch ein verzweifelter Blick an die Decke hilft ihm nicht weiter. Die anderen Kinder stöhnen und verdrehen die Augen. Scheinwerfer aus! Die junge Frau ist hastig aufgesprungen. Sabine hört Ärger in ihrer Stimme. Freude! Ich bringe euch Freude! Wir haben das doch schon so oft geübt. Ich verstehe einfach nicht, dass du an dieser Stelle immer nicht weiter weißt. Versuch's nochmal, Christian. Und denk an die Freude. Konzentrier dich auf Freude. Sabine hört nicht mehr zu, als die Kinder weiterproben. Sie bekommt nicht mit, dass der Engel seinen Text schließlich ohne Schwierigkeiten spricht und die Probe auch sonst reibungslos verläuft. Der letzte Satz der jungen Frau hat Sabine tief getroffen. Konzentrier dich auf die Freude. Sabine hat den starken Eindruck, dass Gott dadurch direkt zu ihr gesprochen hat. Auf was habe ich mich in den letzten Jahren konzentriert? Ständig bin ich um meine Sorgen und Ängste gekreist. Dabei sollte ich die Freude fest im Auge behalten, die der Engel damals den Hirten angekündigt hat. Die Hauptsache festhalten, die Freude über die Geburt des Retters der Welt. Jesus ist in eine kaputte, dunkle Welt gekommen, um die Menschen der Finsternis zu entreißen und sie heil zu machen. So kommt er auch noch heute zu den Menschen, die sich auf ihn einlassen. Und er bringt Freude mit. Ich habe zugelassen, dass mein Leben sich verfinsterte, weil ich Jesus ausgesperrt habe. Ich war von ihm enttäuscht und drehte ihm den Rücken zu. Dabei hätte ich ihn gerade in der schwersten Zeit gebraucht. Ich habe mich all die Jahre selbst um die Quelle des Trostes, der Kraft und der Freude gebracht. Dabei hatte ich es doch vorher so oft geübt, diese Quelle anzuzapfen. Bietet mein verschmähter Herr mir neu die Freude an, seine Freude? Der freundliche Gruß, auf Wiedersehen und ein gesegnetes Fest, reißt Sabine aus ihren Gedanken. Sie blickt hoch und sieht die junge Frau vor sich stehen, die sich mit diesen Worten von ihr verabschiedet. Danke, gleichfalls, erwidert Sabine. Und vielen Dank auch für Ihre Worte. Meine Worte? Was meinen Sie? Die junge Frau zieht die Stirn in Falten. Das mit der Konzentration auf die Freude, antwortet Sabine. Ach so, na, das war eigentlich nicht so schön, dass ich da die Geduld verloren habe. Aber wir haben diese Stelle schon so oft... Nein, nein, fällt ihr Sabine ins Wort. Das mussten Sie wohl sagen. Das war für mich wichtig. Und deshalb habe ich mich dafür bedankt. Bitte sagen Sie auch Christian einen Gruß und Dank von mir. Der Bus ist längst weg, als Sabine endlich die Kirche verlässt. Sie muss auf den Nächsten warten. Aber das stört sie nicht. Auch nicht die schneidende Kälte und der beginnende Schneefall. Sie ist wieder auf den Zug aufgesprungen, den sie lange für abgefahren hielt.
Danke, Joachim. Ich möchte den Text lesen aus Matthäus 13, ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Vers 37 weiter, wo er das Gleichnis deutet unter Herr Jesus. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Ich habe mich in den letzten Monaten mit der Frage beschäftigt, ob Christen wieder verloren gehen können. Die Frage, wer vom Herrn mal mitgenommen wird und wer zurückbleibt. Für mich hatte ich da immer eine innere Antwort. Aber ich konnte das nicht begründen. Und in einem Lehrvortrag von Roger Libby habe ich die Begründung schließlich gefunden. Die scheinbaren Widersprüche, die einen sagen, Christen können wieder verloren gehen, die anderen sagen, nein, können sie nicht. Diese Widersprüche haben sich für mich jetzt aufgelöst. Weizen und Unkraut. Wenn ihr mal in eure Fußnote in diesem Bibeltext seht, dann steht dort wörtlich bei Unkraut Lolch. Das ist interessant. Ich mache jetzt keine Bio-Stunde, keine Angst, nur kurz. Der sogenannte Taumellolch sieht alten Weizensorten ähnlich und ist giftig. Deshalb auch der Name, weil einem schwindlig wird, wenn man davon isst. Und die beiden Pflanzen sind im unreifen Stadium nur schwer zu unterscheiden. Deshalb sollen die Knechte des Hausherrn bis zur Reife warten, bis zur Ernte, damit der Weizen nicht versehentlich mit ausgerissen wird. Der Herr spricht hier nicht von eindeutig guten und bösen Menschen, sondern von echten und unechten Christen. Bekenntnischristen, Namenschristen könnte man auch sagen. Die einen nimmt er zu sich, die anderen gehen in die Hölle, in den Feuerofen. Und die sind sich im unreifen Stadium ähnlich. Man kann die also äußerlich kaum unterscheiden. Und diese große Ähnlichkeit bewirkt aber auch die Uneinigkeit in der Frage, ob Christen verloren gehen können. Es gibt etliche Stellen, die sagen ja, und genauso viele Stellen sagen nein. Das ist irgendwie verwirrend. Und wenn man die man mal aber auf diese, die verwendeten Worte untersucht, diese Stellen, wird man feststellen, dass so eigentlich christlich klingende Begriffe wie Gläubige überall verwendet werden. Jedoch solche Bezeichnungen wie Wiedergeborene oder Kinder Gottes oder Erlöste, die kommen nur an den Stellen vor, die davon sprechen, dass solche nicht verloren gehen können. Genau wie die beiden Pflanzen sind die Menschen links und rechts äußerlich kaum zu unterscheiden, zumindest am Anfang in der Unreife. Bekenntnischristen und echte Christen, also solche, die nur sagen, ja, ich glaube an den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk, und solchen, die auch seinen Willen tun. In Matthäus 7, Vers 21 sagt der Herr, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und seit ich die Unterscheidung zwischen Gläubigen und Wiedergeborenen kenne, macht auch die Jakobus-Schriftstelle plötzlich absolut Sinn. Dort heißt es, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkt und der Glaube aus den Werken vollendet wird. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Vielleicht denken jetzt manche, ja, ja, der Rocco, der war mal katholisch. Man könnte in die Versuchung kommen und denken, dass die Werke was bewirken. Das steht ja aber nirgends. Nein, die Werke machen mich nicht zum wahren Christen oder bewirken meine Wiedergeburt. Werke sind nicht die Ursache, sondern das Symptom echter Gotteskindschaft. Der griechische Begriff Symptom heißt so viel wie Symptom zusammenfallen. Hier fallen also die Werke mit der Wiedergeburt zusammen. Man könnte sagen, eine asymptomatische Wiedergeburt kennt die Schrift nicht. Also eine Wiedergeburt ohne Anzeichen dafür. Wir hören jetzt ein kurzes Klavierstück von Matteo und danach eine kurze Geschichte.
Die Geschichte heißt Neid ist grau mit gelben Punkten von Yvonne Schwengeler. Wenn sie ehrlich ist, muss Sarah zugeben, dass sie neidisch auf die um ein Jahr jüngere Schwester Lena ist, der alles so viel leichter fällt. Die Eltern müssen kaum mal mit Lena schimpfen. Sie kann gut basteln und zeichnen, schwimmt wie ein Fisch und begreift alles viel schneller als Sarah. Und Lena ist erst noch hübsch mit ihren langen blonden Haaren und den blauen Augen. Außerdem hat sie herrlich verrückte Einfälle, die alle Erwachsenen lustig finden. Sarah ist nicht so. Mühsam muss sie sich das Wissen und die Sympathie ihrer Umwelt erobern. Dabei wäre sie so gern einmal der fröhliche Mittelpunkt. Warum kann ich nicht so sein wie Lena, denkt sie. Sie kann alles und alle haben sie lieb, das ist doch ungerecht. Dabei weiß sie doch, dass die Eltern sie genauso lieben. Aber in ihrem Neid ist sie blind für all das Gute, das Gott auch in ihr Leben gelegt hat. Zum Beispiel kann Sarah viel schöner singen und Flöte spielen. Lena ist total unmusikalisch und trifft die Töne nie. Aber für Sarah zählt das nicht. Der Neid macht sie böse. Gestern hat sie ihre Schwester ins Schienbein getreten, einfach so. Und letzten Sonntag hat sie mit ihrem Filzstift absichtlich einen großen schwarzen Fleck in Lenas weißen Lieblingspulli gemacht. Sarah schämt sich. So schwarz wie der Fleck ist auch mein Herz, denkt sie. In 4 Wochen ist Weihnachten. An einem Morgen sagt die Mutter zu Sarah, ich möchte Lena ein hübsches Kleid zu Weihnachten nähen. Bitte hilf mir doch im Geschäft einen schönen Stoff auszuwählen. Du weißt besser, was Lena gefallen könnte. Typisch, Lena kriegt wieder ein schönes Kleid und was ist mit mir? Aber sie sagt nichts von ihren bösen Gedanken. Mürrisch meint sie, ist gut. Die Mutter schaut sie prüfend an. Was hast du denn? Bist du unzufrieden? Nein, sagt Sarah und wendet sich ab. Missmutig begleitet sie die Mutter in den Stoffladen. Sarah staunt. So viele Stoffe. Da, ein weißer, duftiger Stoff mit kleinen rosafarbenen Blümchen. Sarah ist entzückt. So ein Kleid hätte sie selbst gern. Und sie weiß, der Stoff würde auch Lena gefallen. Na, fragt die Mutter, ist der nicht süß? Sarah schweigt. Es ist, als hielte sie etwas Böses zurück, der Mutter zuzustimmen. Nein, sagt sie schließlich. Ihr Blick irrt zu den Regalen mit den Stoffballen. Dort liegt versteckt auf dem letzten Stapel ein mausgrauer Stoff mit kleinen gelben Punkten. Hässlich wie ein düsterer Nebeltag mit sehr wenig Laternen, denkt Sarah. Den, sagt sie entschieden und zeigt auf den grauen Stoff. Ich weiß nicht, sagt die Mutter, ob der Lena gefällt. Sicher, sagt Sarah. Also schön, meint die Mutter ohne Begeisterung. Der Stoff wird abgeschnitten, bezahlt und heimgetragen. Abends vor dem Einschlafen denkt Sarah, Neid ist grau mit gelben Punkten. Sie erinnert sich, dass Lena noch vor einigen Tagen gesagt hatte, findest du nicht auch, dass grau eine grässliche Farbe ist? Ich glaube, Kummer ist auch grau. Und nun bekommt Lena ein grässliches graues Kleid. Immer muss Sarah daran denken. Es überschattet alle Vorfreude auf Weihnachten. Schließlich ist der Weihnachtsabend da. Nachdem der Vater die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen hat, werden die Geschenke verteilt. Sarah ist gespannt, was sich in dem mit rot-goldenem Papier eingewickelten Paket verbirgt, das ihr die Mutter überreicht. Sie macht das rote Band ab, reißt das Papier auf und sieht starr vor Schreck, dass ein mausgraues Kleid mit mickrigen gelben Punkten zum Vorschein kommt. Die Mutter erklärt, ich dachte, ich nähe dieses Kleid für dich und nicht für Lena, da dir der graue Stoff so gut gefallen hat. Für Lena habe ich den weißen mit den rosa Blümchen ausgewählt. Gell? Jetzt habe ich dich überrascht. Bestürzt sieht die Mutter, dass Sarah die Tränen in die Augen schießen. Was ist denn los? Fragt sie. Unterdessen hat Lena ihr Päckchen mit dem duftigen weißen Kleid ausgepackt und jubelt, wunderschön, danke Mama, vielen Dank. Da sieht sie ihre Schwester mit dem grässlichen mausgrauen Kleid in der Hand, der die Tränen über die Wangen laufen. Sarah, hör doch auf zu weinen. Willst du vielleicht mein weißes Kleid mit den rosa Blümchen haben? Wir sind ja fast gleich groß, es dürfte dir passen. Du kannst mir deines geben. Aber der andere Stoff ist grau, mausgrau, Lena, sagt Sarah unglücklich. Es sind ja gelbe Sonnenpunkte darin, antwortet Lena tapfer. Da gibt sie Sarah einen Ruck und sagt unter Tränen, das ist lieb von dir, Lena, aber das kommt nicht in Frage. Ich will das mausgraue Kleid tragen. Schluchzend wendet sie sich an die Mutter. Mama, kann ich mal allein mit dir reden? Mama, ich habe so ein böses Herz, stammelt sie. Ich war die ganze Zeit neidisch auf Lena. Darum habe ich den hässlichen Stoff für sie ausgewählt. Und nun wollte sie mir ihr schönes weißes Kleid mit den rosa Blümchen schenken. Ich bin so traurig und kann gar nicht mehr froh werden. Die Mutter streicht ihre Tochter übers Haar. Die Sünde macht immer traurig, Sarah. Aber sieh, gerade weil Gott unser egoistisches Herz kennt, ist es Weihnachten geworden. Gott wurde Mensch, um am Kreuz für unsere Schuld zu bezahlen, damit wir nicht auf ewig verloren gehen. Wenn du zu Jesus betest und ihm sagst, was du getan hast und dass es dir leid ist, dann vergibt er dir und du wirst wieder froh. Und wenn du ihm auch dein Herz schenkst und ihm nachfolgen möchtest, dann macht er es neu. Du wirst dann die Kraft haben, das Böse zu meiden und auch deine Schwester richtig zu lieben und ihr das Gute zu gönnen. Da wischt sich Sarah die Tränen aus den Augen und sagt entschlossen, ja, Mama, das will ich. Und so beten die beiden zusammen und Sarah sagt dem Heiland alles, was sie bedrückt und auch, dass sie sein Kind werden möchte. Weißt du, sagt Mama, dass jetzt im Himmel große Freude ist und bei den Engeln Jubel darüber, dass du Gottes geliebtes Kind geworden bist? Es tut mir so leid, Lena, sagt Sarah später und umarmt ihre jüngere Schwester. Kannst du mir vergeben? Sicher, sagt Lena und gibt ihr einen dicken Kuss. Noch nie, so scheint es Sarah, haben die Kerzen am Christbaum heller gebrannt. Das wurde ein fröhliches Weihnachtsfest.
Eingangs habe ich uns gefragt, ob wir auf gepackten Taschen sitzen. Das ist eine dringende Frage, weil ich der begründeten Meinung bin, dass wir die Eröffnungswehen der Endzeit bereits hinter uns haben und die Presswehen sich ankündigen. Und ich hatte es schon gesagt, Presswehen bedeuten aber Blut, Schweiß und Tränen. Und das werden die Wiedergeborenen, der Weizen, nicht mehr miterleben, sondern wir werden vorher vom Herrn geholt. Könnte fast sagen, quasi per Kaiserschnitt. Und nun stellt sich die Frage, wie denn eine gepackte Tasche aussieht. Das hier ist der Bekehrungstext aus der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Dieser erste Teil, den durchlaufen alle Gläubigen und auch solche, die wieder abfallen. Wer die Parallelstelle vom vierfachen Acker in Lukas 8 liest, dem wird auffallen, dass er der Same, der auf Felsen fällt, nur kurz aufgeht. Und in Vers 6 steht, und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Der Same ging aber erstmal auf. Aber in Vers 13 gibt der Herr die Erklärung, die aber auf dem Felsen sind, die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das sind zwar Gläubige, aber keine Wiedergeborenen. Der Boden, Felsen, das Herz ist Felsen, das hat sich nicht geöffnet und dem Heiligen Geist keinen Raum gegeben. Guter Boden ist dagegen wie so ein Ja-Wort des Herzens. Wenn der Herr Jesus dich fragt, ob er der Herr in deinem Leben werden darf, man könnte auch sagen, wie ein Heiratsantrag. Und auf dein Ja-Wort hin gibt er dir seinen Geist, der dann in dir das Beharren im Glauben bis zum Ende bewirkt. Ich fand es schön, dass die große Gruppe diesen Lernvers gerade hat, dieser ellenlange Lernvers, den ich glaube auch bis jetzt nur wenige gelernt haben. Das kann euch ein Ansporn sein. 1. Petrus 1, Vers 3 steht nämlich, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Und jetzt kommt's. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung. Gottes Kraft bewahrt den Wiedergeborenen zur Rettung. Sein Geist in dir. Du wirst also nicht gerettet, weil du bis zum Schluss den Glauben bewahrt hast, sondern weil du wiedergeboren bist, gibt Gott dir die Gabe des Ausharrens. Das kann man übrigens auch Heilssicherheit nennen. Alle, die durchhalten bis zum Schluss, sind Wiedergeborenen, alle anderen nicht. Man fragt sich vielleicht der ein oder andere, woran er selbst erkennt, ob er wiedergeboren ist. Die sogenannte Heilsgewissheit. Nun könnte ich einfach sagen, wenn du es bist, dann weißt du es einfach. So ähnlich steht es nämlich auch im Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Erlöste wissen, dass sie erlöst sind, weil sie Erlöste sind. Versteht ihr das? Wer es nicht weiß, ist vermutlich nicht erlöst. Wer aber mehr braucht, es gibt Kennzeichen der Wiedergeburt, viele sogar. Es ist eigentlich fast ja, eine endlose Liste. Aber ich möchte euch ein paar wenige aufzählen. Das Bedürfnis nach Gebet, der Nähe nach dem Bräutigam. Der Wunsch, anderen Jesus lieb zu machen. Und dann ist übrigens der ganze 1. und 2. Johannesbrief voll von Kennzeichen. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vom Gabriel, als der hier war. Wer die Gebote, wer sein Wort hält, Kapitel 2. Wer seinen Bruder lieb hat, wer sich selbst immer wieder reinigt, wer nicht fortdauernd sündigt, wer auf das Wort der Apostel hört und nicht zum Beispiel Paulus als unzeitgemäß abtut. Wie gesagt, die Johannesbriefe sind voll davon. Im 1. Kapitel 5, Vers 13 schreibt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Mein Anliegen heute ist, geh diese Schritte. Und wenn du den ersten gegangen bist, bleib nicht stehen, sondern geh noch den zweiten. Der erste ist ohne den zweiten wertlos. Und der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus.